Es ist Ende Januar. Da fangen viele gerade mit der Urlaubsplanung an. Wie wäre es da, wenn man einfach mal 10 Urlaubstage mehr hätte? Das hat eine Bank in Pirmasens vergangenes Jahr gemacht. 40 bezahlte Urlaubstage gibt es dort jetzt für alle. Wieso, weshalb, warum? Das klären wir gleich. Und damit hallo zum Arbeitsplatz.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Jenny Bayen.
40 Urlaubstage, das sind 8 Wochen bezahlter Urlaub. Klingt ziemlich gut, oder? Genau das bietet seit letztem Jahr die VR-Bank Südwestpfalz in Pirmasens. Und sagt, seitdem sie das eingeführt hat, konnte sie alle freien Stellen besetzen. Stichwort Fachkräftemangel. Wie genau das in der Praxis funktioniert, wenn alle so viel Urlaub haben und was das die Bank kostet, hat unser Reporter Wolfgang Brauer vor Ort in Pirmasens erfahren.
Hallo.
Hallo.
Wie kann ich Ihnen helfen?
Ich habe Probleme mit meinem Online-Banking.
Ja, haben Sie gerade das Kärtchen dabei, dann gucke ich mir das mal an.
Ja.
Schalterhalle der VR-Bank Südwestpfalz in Pirmasens. Auszubildende Leonie Thiel bedient eine Kundin. Unternehmen in ländlichen Regionen müssen sich etwas einfallen lassen, um Azubis zu finden und als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Die Bank bietet seit einem Jahr für alle Mitarbeiter 40 Tage Urlaub im Jahr, 10 mehr als der Tarifvertrag vorsieht, auch für die Auszubildende.
Wir waren alle sehr positiv überrascht. Vor allem hat sie auch den Vorteil, andere Banken machen die 4-Tage-Woche. Wir können die 10 Tage mehr frei nutzen, sind nicht an den Freitag zum Beispiel gebunden.
Wie es andere Banken in der Pfalz machen. Eine benachbarte Bank hat die 4-Tage-Woche für die Mitarbeiter eingeführt, aber dafür freitags geschlossen. Genau das wollte die VR-Bank aber nicht. Mehr Freizeit spielt nicht nur für jüngere Mitarbeiter eine immer größere Rolle. Auch für Christian Meyer, der seit 2 Jahren in der Bank arbeitet und vorher im Einzelhandel war.
Ich bin Familienpapa, 2 Kinder. Habe vorher im Einzelhandel gearbeitet, da war Wochenende nicht vorhanden. Das ist schon ein riesiges Gut, 40 Tage Urlaub zu haben.
Der Nachteil für die Beschäftigten, der ganze Jahresurlaub muss jetzt im Januar festgelegt werden. Wenn die 10 zusätzlichen Urlaubstage nicht genommen werden, verfallen sie. Die neue Urlaubsplanung bereitete einigen Führungskräften Kopfschmerzen, erinnert sich Bankvorstandsvorsitzender Paul Hein.
Die Befürchtungen, die am Jahresanfang bestanden, es gebe erhöhten Abstimmungsaufwand, es gebe die Notwendigkeit, hier ab und zu mal richterlich einschreiten zu müssen, wer Urlaub nehmen darf, wer nicht, das hat sich weitestgehend von selbst geklärt.
Obwohl es nicht nur 10 Tage mehr Urlaub sind, sondern auch noch andere freie Tage gibt, die die Bankmitarbeiter bekommen.
Am Geburtstag ist ein Tag frei, sofern er auf einen Wochentag fällt. Oder wenn der Vater zu Hause gebraucht wird oder wenn pflegebedürftige Familienangehörige vorhanden sind. Auch da gewähren wir zusätzlichen Urlaub.
Sodass durchaus weit mehr als 40 freie Tage im Jahr zusammenkommen. Ganz billig ist der Urlaubssegen bei der VR-Bank Südwestpfalz pro Mitarbeiter nicht.
Das Ganze kostet ein halbes Monatsgehalt. Und wir müssen das Ergebnis so darstellen können, dass wir uns das leisten können. Ganz klar.
Wie genau sie das finanziert, will die Bank nicht sagen. Aber es ist offenbar genug Geld da, um den Mitarbeitenden mehr Freizeit zu geben. Und neue Stellen mussten nicht eingerichtet werden. Laut Bank schaffen die Beschäftigten trotz zusätzlichen Urlaubstagen dasselbe Arbeitspensum wie früher. Am Ende dieses Jahres läuft der Versuch aus. Dann wird überprüft, ob sich die VR-Bank auf Dauer 10 zusätzliche Arbeitstage für jeden Mitarbeiter leisten kann und will.
Wolfgang Brauer über die VR-Bank Südwestpfalz in Pirmasens. Wie werden wir im Jahr 2040 arbeiten? Auch alle mit mehr Urlaub? Darum ging es vor kurzem in einer Studie vom Jobnetzwerk Xing. Ein Aspekt war, Unternehmen werden künftig mehr bieten müssen als heute. Also eben mehr Urlaubstage, 4-Tage-Woche oder Wellnessangebote im Büro. Das alles ist laut Studie denkbar. Aber reicht das wirklich im Kampf gegen den Fachkräftemangel? Und ist es das, was vor allem die sogenannte Generation Z, die gerade auf den Arbeitsmarkt strömt, will? Darüber spreche ich mit Felix Behm aus Konstanz. Er ist Bestsellerautor und Experte unter anderem für die Gen Z. Herr Behm, diese ganzen genannten Extras, wird das wirklich in ein paar Jahren die Regel sein?
Ja, ich sehe manche Dinge eher ein bisschen kritisch, beziehungsweise so als Trend. Also natürlich kann man sagen, man bietet mehr Urlaubstage und fällt dadurch erstmal auf, ob das allerdings langfristig und vielleicht sogar mittelfristig überhaupt den gewünschten Erfolg bringt, das ist die große Frage. Ich glaube, es kommt eher noch auf andere Dinge an, die immer wieder in den Vordergrund rücken. Und das bestätigen ganz viele verschiedene Studien in den letzten Jahren. Da gehören solche Dinge dazu, die kann man erstmal gar nicht kaufen, die muss man schaffen. Ja? Wenn ich von gutem Arbeitsklima, wenn ich von Mitarbeitergesundheit spreche, dann spreche ich von dem, was sich vor allem natürlich auch Jüngere suchen und dadurch natürlich dann auch unter Umständen aussortieren, wenn sie das nicht finden.
Was ist eigentlich mit Jobs, wo nicht so viel Spielraum ist? Zum Beispiel Handwerker können halt schlecht im Homeoffice arbeiten, Pflegekräfte. Ja, das wird immer körperlich anstrengend sein, dieser Job. Was kann man da machen, um es attraktiver zu machen?
Ja, wenn wir von Homeoffice sprechen und von Arbeitszeiten oder Arbeitszeitmodellen, muss ich teilweise wirklich so ein bisschen widersprechen. Also ich selber komme ja aus der Gesundheitsbranche, habe also selber als Führungskraft und als Personaler miterlebt, dass es schwierig sein kann. Aber manchmal ist es nicht nur ein Fachkräftemangel, sondern aus meiner Sicht auch oft ein Ideenmangel. Wenn wir über Kliniken zum Beispiel in der Gesundheitsbranche sprechen, die einfach einen Nachtwachenpool haben, so damit eine Schicht vielleicht wegfällt. Wenn wir über ein Klinikum wie zum Beispiel die Uniklinik in Schleswig-Holstein sprechen, wo Mitarbeiter, und es sind insgesamt mehr als 200, so viel ich weiß, immer erst ab 8.30 Uhr arbeiten, weil die das so managen, dann können wir schon relativ schnell Möglichkeiten finden, wie das auch geht mit anderen Arbeitszeitmodellen, also sprich einer besseren Work-Life-Balance. Und auch im Handwerk kann man natürlich, je nachdem, wie man das gestaltet und auch abhängig davon, wie viele Mitarbeiter man hat, schon Möglichkeiten finden. Aber oft muss man sich damit natürlich erstmal auseinandersetzen. Und es braucht auch, das ist auch meine Erfahrung, natürlich erstmal mehr Zeit und Organisation, die man dann natürlich auch wieder aufbringen muss.
Wer tut sich denn damit grundsätzlich leichter? Größere Unternehmen oder die kleinen und mittelständischen?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil erstmal könnte man ja meinen, ja, die kleinen Unternehmen, die haben ja kaum eine Möglichkeit. Nee, die haben ganz andere Möglichkeiten. Sie sind super flexibel, sie können schneller agieren und verändern. Sie haben weniger Hierarchien, übrigens etwas, was immer schlechter ankommt, wenn ich nicht weiß, was der Unternehmenslenker oder Lenkerin denkt oder entscheidet. Es gibt oft eine Du-Kultur. Auch das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Und von dem her glaube ich, diese Schnelligkeit und auch das Miteinander, das Reagieren auf sich verändernde Verhältnisse und vor allem auch das in zukünftige Zusammenarbeiten mit künstlicher Intelligenz, das funktioniert bei kleinen Unternehmen oft viel, viel einfacher. Und von dem her gibt es da unzählige Beispiele, wie flexibel, und wir sehen das auch beispielsweise bei Startups und vor allem, wie attraktiv solche Unternehmen, die scheinbar erstmal unbekannt sind, plötzlich doch werden können.
Felix Behm, Gen Z-Experte aus Konstanz, darüber, wie unser Arbeitsplatz in Zukunft aussehen könnte und wie Unternehmen versuchen werden, Fachkräfte zu gewinnen. Wer ein Familienunternehmen hat, steht irgendwann vor dem Problem, was mache ich, wenn ich in Rente gehe? Wer soll den Betrieb übernehmen? Oft gibt es keine Kinder, die einspringen können oder wollen. Thomas Glaser stand mit seinem Handwerksbetrieb in Kornwestheim vor genau diesem Problem. Ein Schließen des Betriebs wollte er nicht hinnehmen und wurde auf der Suche nach einem Nachfolger dann tatsächlich fündig. Wie es geklappt hat und welche Rolle der Tisch im Chefbüro dabei spielt, das erzählt Reporterin Geli Hensoldt.
Es ist eigentlich ein ganz normaler Tisch mit silbernen Füßen und einer marmorierten Platte, an dem der alte und der neue Inhaber von Glaserhaus Technik Platz genommen haben, im Büro des Chefs. Für Niazi Sari aber hat das Möbelstück eine ganz besondere Bedeutung.
Also für mich persönlich ist natürlich etwas sehr, sehr Großes, wenn ich jetzt hier auf unseren Tisch blicke, wo ich damals mit dem Herrn Glaser gemeinsam meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben habe, dann weg bin, wieder zurückgekommen bin als Meister, den Meistervertrag hier auf diesem Tisch unterschrieben habe und dann als drittes den Kaufvertrag, ist es unbeschreiblich.
Vom Azubi zum Chef. Thomas Glaser, der frühere Inhaber, fasst das in einem kurzen Satz zusammen.
Das war jetzt ein Glücksfall.
Denn einen Nachfolger für einen Handwerksbetrieb wie den von Glaser zu finden, ist schwer. Vor allem, wenn die Kinder wie bei Glasers die Firma nicht übernehmen können oder möchten und ein externer Käufer gefunden werden muss. Schon vor Jahren hat sich Glaser deshalb auf die Suche gemacht. Bis auf einmal sein ehemaliger Azubi sagte, ich könnte mir das vorstellen.
Er ist jetzt ein Vierteljahr bei mir als Meister gewesen. Wir sind zusammen hier im Büro geguckt. Er hat gleich gefragt, was kann ich machen, wie muss ich was machen. Er ist trotzdem mit raus, wenn es pressiert hat. Also da war einfach ein Zug dahinter. Deswegen habe ich da ein sehr gutes Gefühl gehabt.
Von einem Mentor wie Herrn Glaser eingeführt zu bekommen, ist immens, weil dieses Wissen über 30 Jahre Erfahrung ist was ganz anderes. Und wenn du da jeden Tag mit diesen Personen zusammenarbeitest, fühlst du dich irgendwann einfach sicherer.
Eine Betriebsübergabe funktioniert nicht von heute auf morgen. Glaser und Sari haben sich Hilfe geholt bei der Handwerkskammer. Deren Experten haben auch den Kaufpreis ermittelt. Die 12 Angestellten hat Sari alle übernommen. Auch Ute Glaser, Thomas' Ehefrau, mit der er den Betrieb über 30 Jahre lang geführt hat, arbeitet weiter im Unternehmen. Sie lernt Saris Frau Adina ein, in Buchhaltung.
Ich bin da, ich stehe für Frage zur Verfügung. Mir ist es wichtig, dass ich da einfach Familie Sari nicht im Kalten stehen lasse. Weil das ist sonst, also ich habe oft genug zweifelt und das möchte ich eigentlich den beiden so nicht zumuten. Und mir macht es auch beide auch Spaß und deswegen unterstütze ich da.
Wenn ich dann hier bin, versucht sie mir eigentlich so viel wie möglich beizubringen und dafür bin ich unheimlich dankbar.
Heute, fast 15 Jahre nachdem Sari als Azubi hier begonnen hat, sitzen sie also zu viert um den großen Tisch im Chefbüro. Dass Thomas Glaser da ist, ist mittlerweile aber die absolute Ausnahme. Eigentlich, sagt er, habe er nämlich anderes zu tun. Sport, Haushalt, Ruhestand eben.
Eigentlich bin ich auch froh, nicht mehr arbeiten, nicht mehr die Verantwortung für 12 Leute haben zu müssen. Tut auch gut.
Und seine Firma, da ist sich Glaser sicher, ist bei Sari in den besten Händen.
Gilly Hensoldt über ein Familienunternehmen in Neckarwestheim, das einen ehemaligen Azubi zum neuen Chef gemacht hat.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Das ist der Anwalt Michael Felser und für ihn haben wir heute die Frage einer Hörerin, die lieber anonym bleiben möchte. Sie fragt, in meinem Betrieb mit mehr als 1000 Mitarbeitern wurde 2021 die Möglichkeit von Homeoffice eingeführt. Nun kam plötzlich die Ansage der Betriebsleitung, Kommando zurück, ab sofort gilt Präsenzpflicht. Ob es vor Ort überhaupt genug Platz für alle gibt, das weiß aber keiner. Bin ich als Arbeitnehmer jetzt verpflichtet, mir jedes Mal im ganzen Haus einen Platz zu suchen oder muss sich der Arbeitgeber darum kümmern? Und gibt es für so eine Umstellung auf Präsenzpflicht Vorgaben oder Ankündigungsfristen?
Ja, also im Gesetz gibt es dazu keine Regelung, ja, sondern da steht nur allgemein drin, der Arbeitgeber bestimmt einen Arbeitsort. Natürlich darf er nicht die Privatwohnung in den Betrieb einbeziehen, also kann kein Arbeitnehmer zwingen, Homeoffice zu machen. So, die Aufhebung von Homeoffice, da ist aber im Grundsatz frei. Das heißt, der Arbeitgeber muss dann nur billiges Ermessen berücksichtigen. Das heißt, zum Beispiel, wenn das mit Kindesbetreuung dann eine Umstellung bedarf, dann muss er darauf Rücksicht nehmen. Und das kann eben bedeuten, bis zu 5 Tage oder vielleicht auch länger im Einzelfall als Übergangsfrist zu belassen. Da es aber ein Unternehmen jetzt mit mehr als 1000 Mitarbeitern, gehe ich mal davon aus, dass es eine Arbeitnehmervertretung gibt, also ein Betriebsrat, und der hat natürlich dabei mitzubestimmen. Den würde ich dann auch fragen, weil dann gibt es eine Betriebsvereinbarung, in der diese Fragen eigentlich alle geregelt werden müssen. Das heißt auch der Widerruf von Homeoffice. Was auch wichtig ist, ist dieses Desk-Sharing, heißt das, also was viele durch Homeoffice gemacht haben. Das heißt also, die Arbeitsplätze reduziert und jeder muss sich einen suchen. Das kann natürlich zulässig sein, aber man muss natürlich immer sehen, der Arbeitgeber muss einem natürlich einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Also er kann nicht einfach sagen, okay, guckt mal, sucht euch einen, wenn er keinen findet, könnt ihr wieder nach Hause gehen. Das wäre unzulässig. Aber wie gesagt, hier den Betriebsrat fragen, ist hundertprozentig im Unternehmen geregelt.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR1 Arbeitsplatz, der Podcast. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gern. Jede Woche gibt's eine neue Folge. Also wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR1.